Gesetzung. O vortrefflicher, vortrefflichster unter den großen Denkern. Als die fünf Pandavas das gleißende Brahmastra auf sich zukommen sahen, ergriff jeder von ihnen seine Waffe. Erläuterung. Brahmastra sind feinstofflicher noch als Atomwaffen. Ashvatthama setzte sein Brahmastra nur ein, um die Pandavas zu töten. Das heißt, die fünf Pandava-Brüder, die von Maharaj Yudhishthira angeführt wurden, und ihren einzigen Enkel, der im Leib Uttaras lag. Das Brahmastra, das feinstofflicher und stärker ist als eine Atomwaffe, wirkt nicht unkontrollierbar, wie zum Beispiel eine Atombombe. Wenn eine Atombombe gezündet wird, unterscheidet sie nicht zwischen dem Ziel und anderen Objekten. Hauptsächlich verletzt eine Atombombe Unschuldige, da man sie nicht lenken kann. Das Brahmastra hingegen ist von anderer Art. Es richtet sich genau auf das Ziel und sucht sich demgemäß seinen Weg, ohne Unschuldige zu verletzen. Namam Vishnu Padaya Krishna Pradastaya Utare Srimate Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavada Prasthitari Satarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Srinath Gauravarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Übersetzung: O vortrefflichster unter den großen Denkern, Munis. Shonaka. Als die fünf Pandavas das gleißende Brahmastra auf sich zukommen sahen, ergriff jeder von ihnen seine Waffe. In diesem Text hören wir von einer kriegerischen Auseinandersetzung. In einer gewissen Weise befindet sich jeder von uns nun in einer Auseinandersetzung, wo er angegriffen wird. Es gibt drei Leiden, die das Lebewesen ständig angreifen. Leiden, die durch den eigenen Körper und den eigenen Geist hervorgerufen worden sind, sind sehr, sehr heftig. Sigmund Freud erkannte das auch und sagte, was für ein dem Leid preisgegebenes Dasein der Mensch doch führen muss, da sein physischer Körper ständig von einer Schar von Unannehmlichkeiten angegriffen wird. Er beendete sein Leben in einer Krebserkrankung, die sein Unterkiefer also immer mehr zersetzte, und schrieb in seinem letzten Brief oder in einem seiner letzten Briefe: Ich sitze auf einer Insel aus Schmerz in einem Ozean aus Gleichgültigkeit. Die bedingte Seele wird ständig von physischen Leiden angegriffen. Aber noch schlimmer sind Leiden, die aufgrund des Geistes hervorgerufen werden. Es gibt da Lust, Gier, Zorn, Illusion, Neid, alle solche Sachen. Es ist ein großer Teil des Leidens durch einen zweiten Faktor herbeigeführt, durch andere Lebewesen. Ob es nun Moskitos sind, die uns regelrecht mit Bissen angreifen, oder ob es vielleicht die Antisektenbewegung ist, die eine Lügenpropaganda über uns verbreitet, oder ob es in der eigenen Ehe geschieht, dass die Eheleute sich nicht verstehen können und schwer auseinandersetzen. Leid durch andere Lebewesen ist besonders in diesem Zeitalter sehr vertreten. Kali, die Persönlichkeit des Zeitalters, der Zwist und der Zwietracht, also des Streites, wie wir auch sagen, kommt sehr oft zwischen zwei Lebewesen oder Gruppen von Menschen und bringt die gegeneinander auf, sodass sie sich gegenseitig großes Leiden zufügen. Kali, wie gesagt, der niemals anders ist als die Personifizierung des Zeitalters des Streites, setzt besonders hier an, gerade in einer spirituellen Bewegung. Und es ist sehr wichtig, dass sich die Mitglieder darüber bewusst sind, Kali keine Chance zu geben. Prabhupada sagte einmal in Bezug auf Kali und die Bewegung für Krishna-Bewusstsein, dass wir eigentlich nicht von außen behelligt werden können. Die Materialisten und die Feinde der Bewegung für Krishna-Bewusstsein haben eigentlich keine große Kraft, den Krishna beschützt seine Devotees. Was jedoch schwierig wird, ist, wenn Kali von innen ansetzt und die Devotees gegeneinander aufbringt. In dem Augenblick ist der Schutz Krishnas nicht mehr da, da die geweihten Krishnas, wenn sie gegeneinander missgünstig sind, Vergehen machen. Und so wie die Vergehen, die das Herz bedecken, Vergehen gegen Vaishnavas, ist der Schutz Krishnas nicht mehr da für die Devotees. So deswegen können wir nicht von außen, sondern nur von innen gestört werden. Und schließlich sind Leiden da aufgrund der Umwelteinflüsse wie Wetter oder politische Situationen, die sich ergeben, Notzeiten, Nahrungsmittelmangel oder ähnliches ökologische Desaster so weiter. Das sind drei Leiden. Leiden aufgrund des physischen Körpers und des Geistes, Leiden aufgrund anderer Lebewesen und Leiden aufgrund der Umwelteinflüsse, höherer Gewalten. Diese drei Leiden sind wie Speere, oder wie, ist wie ein, nicht wie Speere, sondern wie ein Dreizack. Der Dreizack der materiellen Energie, der uns angreift und Schwierigkeiten bereitet im bedingten Dasein. Wir mögen nicht in einem atomaren Krieg sein, wie hier. Kann man eigentlich nicht sagen, atomarer Krieg hier. Um einen Krieg mit Brahmasras, die noch feinstofflicher sind als Atomwaffen. Wir mögen also nicht so offenkundig von Raketen oder Sprengstoffanschlägen behelligt sein, aber wir sind in der materiellen Welt ständig von den Leiden der materiellen Natur angegriffen und benötigen Schutz in dieser Situation. Und nun noch diese Beschreibung oder dieser Text findet sich ganz, wie soll ich mich ausdrücken, unmittelbar vor den Gebeten der Königin Kuntis, die beginnen werden mit Text 18. In ein paar Tagen werden wir zu diesen wundervollen Gebeten von Königin Kunti ankommen. Und Königin Kunti gibt in ihren Gebeten zu Krishna eine wunderschöne Heilmittel, ein wunderschönes Mittel, durch das es einem gelingen kann, den leidvollen Umständen des materiellen Daseins zu entgehen und sorglos zu werden. Ihr wisst, eines der Beschreibungen dieser materiellen Welt ist Kuntaloka, der Ort der Ängste, der Ort der Sorgen. Eine Beschreibung des Virtuellen-Welt ist Vaikuntha. Ja. Der Ort ohne Angst, der Ort ohne Sorgen. Jedes Lebewesen in der materiellen Welt wird auf die eine oder andere Art und Weise mit Kunta, mit Sorgen oder Ängsten in Kontakt gebracht. Es gibt es kaum, dass jemand, der frei ist von Ängsten in dieser materiellen Welt. Nur ein Idiot, frei von Ängsten in der materiellen Welt. Und der Transzendentalist, der so auf der Ebene ist. Aber die, die dazwischen sind, die also weder naiv oder verrückt oder völlig in der Illusion sind, wie der Schizophren, der Narr, sagen wir mal ein weniger kräftiges Wort, der fällt die Leiden des materiellen Natur. Es gibt einen Text im ersten Kanto des Bhagavata, das muss gesagt werden. Nur der Narr und der Transzendentalist sind glücklich, aber die, die dazwischen sind, ist die überwiegende Mehrzahl der Bewohner dieser materiellen Welt, sind ständig von Ängsten und Sorgen geplagt. Ihr könnt ja sehen, wo ihr seid ungefähr. Ich bin zweifellos einer, der in der Mitte sein Dasein fristet. So, selbst der Arjuna sah, dass diese, oder auch Arjuna sah, dass diese materielle Energie voller Sorgen und Ängste ist, als er nämlich Krishna bat, seine universale Form zu zeigen, bekam er es sehr stark mit der Angst zu tun. Wir haben da gestern im Sonntagsfest darüber gesprochen, wie Arjuna Krishna bittet, ihm seine kosmische Form zu zeigen, die Form des Kosmoses. Das Ergebnis davon ist, dass Arjuna zittert, voller Angst zusammenbricht auf seinem Streitwagen. Er sieht nämlich etwas, was ihm Angst und Schrecken einjagt. Er sieht, wie all diejenigen, die in der Schlacht sich aufgestellt haben, um zu kämpfen, in die universale Form des Herrn eingehen. Und daraufhin fragt er Arjuna, wer bist du? Und es tönt ihm entgegen, Kalos wie Lokachaya Krit. Ich bin die Zeit, die gekommen ist, um alle Menschen zu beschäftigen. Alle Menschen zu kontrollieren, könnte man auch sagen. In dieser materiellen Welt tauchen Ängste auf, so sagt Prahlad Maharaj, oder Sorgen auf, aufgrund des Zeitfaktors, der uns von angenehmen Dingen wegnimmt, wegzieht und uns mit neuen, unsicheren Sachen in Verbindung bringt. Prahlad Maharaj sagt, in dieser Welt erfahre ich zwei Dinge. Ich getrennt werde von den Sachen, die mir angenehm erscheinen, und dass ich in Kontakt gebracht werde mit den Sachen, die mir Leid zufügen. Sehr interessante Analyse, finde ich. Könnt ihr damit was anfangen? Wird von angenehmen Dingen getrennt und unangenehmen Dingen in Zusammenhang gebracht. In der Bewegung für Krishna-Bewusstsein erfahren wir das nicht mehr, weil wir unser Leben versuchen, Krishna hinzugeben und eigentlich wissen, ich leide jetzt nur noch, weil ich noch ein paar Unreinheiten im Herzen trage, aber mehr und mehr, nach und nach, werden diese Unreinheiten mit großer Sicherheit von mir genommen werden. Denn solange ich mich nur in dem reinigenden Vorgängen des Krishna-Bewusstseins beschäftige, solange wird mit Sicherheit mein Herz gereinigt werden. Diese Zuversicht können wir haben, weil Srila Prabhupada uns das verspricht und weil wir das auch selber erlebt haben schon in unserem Leben, wie wir mehr und mehr frei werden von Ängsten und Sorgen und mehr geläuteter einfach werden und einfach mehr Vertrauen in Krishna haben und auch mehr Zuflucht bei Krishna erleben möchte. Aber in der materiellen Welt, da weiß man von dem, wovon Srila Prabhupada Maharaj spricht. So, Kalosmi, die Zeit, der Zeitfaktor, wirkt immer und nimmt Geist einen weg. Gesundheit, Ruhm und Anerkennung, ja, das Leben selber nimmt den Zeitfaktor jeden Tag von uns weg. Nach dem Mahabharata sind wir wie jemand, der über dem Tode hängt. Wenn du dir das vorstellst, wenn ein Mensch mit einer Liane hängt, dieses Bild wird gebraucht. Und eine schwarze und eine weiße Ratte diese Liane anknabbern. Das ist so das Dasein in der materiellen Welt. Die schwarze Ratte ist die Nacht und die weiße Ratte der Tag. Und wir alle hängen so ein bisschen an unserer Lebenserwartung für ein paar Tage. Und jeden Tag und jede Nacht wird diese Lebenserwartung reduziert, weil die Zeit uns nah. Also Kalosmi, ich bin die Zeit. Krishna tritt auf in der materiellen Welt in einer unpersönlichen, unter anderem, also er hat da persönliche Formen natürlich, aber er tritt auf als der unpersönliche Zeitfaktor, der gekommen ist, um alle Menschen zu beschäftigen und allen Menschen, auch die Bodhis, die Lebenserwartung zu nehmen. Das ist die Ursache für die Angst, für die Kunta. Deswegen sind wir hier Kuntaloka. Wir werden angegriffen von der Schlange der Zeit. So, was für ein Heilmittel gibt es für jemanden, der, wie soll ich mich ausdrücken, aus dieser materiellen Welt ausgesetzt ist? Das wird sehr nice in einem Gebet von Bhaktivinoda Thakur, was wir veröffentlicht haben in unserer Bewegung, ausgedrückt. Ich möchte euch gerne dieses Gebet vorlesen, weil es so ergreifend ist und so tief. O Hari, ich bin in diese materielle Welt gefallen. Ich kann nicht sehen, was mein Ziel ist und sehe keinen Ausweg. Du bist aber der höchste Herr. Du bist das Ziel meines Lebens. Ich habe jetzt erkannt, dass es kein anderes Mittel gibt, als mich deinen Lotusfüßen hinzugeben. Für mich gibt es keine segensvolle Aktivität außerhalb dieser Hingabe. Es mangelt mir an reinem Wissen. Mein Sadhana ist schwach und mein Bhajan nicht tief. Ich habe kein wirkliches Wissen, nichts. Aber du bist der Ozean des Wissens. Und deine Barmherzigkeit ist grundlos. Ihr habt vielleicht gehört, ein Name von Krishna ist Karuna Sindhu, der Ozean der Barmherzigkeit. Ist nicht nur ein See der Barmherzigkeit oder ein Teich der Barmherzigkeit, ein Sindhu, ein Ozean der Barmherzigkeit. Ein Name von Srimati Radharani ist Karuna Mayi. Sie ist durchdrungen von der Stimmung der Barmherzigkeit zu den gefallenen Seelen. So, Bhaktivinoda Thakur sagte, ich bin völlig voller Freude geworden, weil ich mich dir hingegeben habe, deinen segenbringenden Lotusfüßen. Unglück ist jetzt weit weggegangen und es gibt keine Sorgen mehr. Und ich sehe Freude in allen Richtungen. Nun muss man sich fragen, wie ist das möglich? Krishna beschreibt diese materielle Welt als Dukalayam und Ashashvatam. Dukalayam heißt voller Leiden und Ashashvatam heißt zeitweilig, also der Zeitfaktor wirkt dort ständig. Wieso sagt Bhaktivinoda Thakur, ich sehe Freude aus allen Himmelsrichtungen? Da widerspricht der Krishna. Wieso kann er in diesem Kuntaloka so sprechen? Der Grund wird in ein paar Versen von Kundidevi erklärt. Kundidevi sagt, Vipada Shantutasas Vat Tatra Tatra Jagat Guru Bhavato Darshanam Yatsyat Apunar Havadharsanam. Ich wünsche mir, also das ist die Übersetzung, sagt Kuti, all dieses Unglück bräche immer wieder über uns herein. Und wünscht sich jemand sogar ein Unglück in dieser Welt? Ja, auch das, denn dann können wir dich immer wieder sehen. Dich zu sehen bedeutet, dass wir die Wiederholung von Geburt und Tod nicht mehr sehen können. Ein Devotee, der die Lotusfüße oder die Lotusfüße des Herrn sieht, Zugang hat oder Zuflucht gefunden hat bei den Lotusfüßen des Herrn, ist nicht mehr von dem Leid des materiellen Daseins beeinflusst. Selbst dann, wenn lauter leidvolle Umstände ein Devotee umgeben müssen mögen. Das ist das Geheimnis von Bhaktivinoda Thakur. Er sagt, ich sehe Freude in allen Richtungen, kein Leid mehr. Warum? Weil er Krishna wahrnimmt. Weil er im Krishna-Bewusstsein tatsächlich Shri Krishna sieht. Er sieht nichts getrennt von Shri Krishna und alles verbunden mit Krishna. Und in dem Augenblick hört die Wirkung von Leiden auf. Shri Prabhupada kommentiert hier sehr nice in diesem Text. Ich überspringe mal ein paar Absätze, sondern gehe hier zu diesem Punkt hin. In der Bhagavad Gita bezeichnet auch der Herr die materielle Welt als einen gefährlichen Ort voller Unheil. Weniger intelligente Menschen entwerfen Pläne, um sich diesem Unheil anzupassen. Kennt ihr das, wenn Blei einbricht, mit Blei für dies und jenes, um von dem Blei frei zu werden? Manche zum Beispiel machen den Heiratsplan. Das ist etwas ein weit verbreiteter Plan in der Planungskomitee eines Menschen, der von Leid umgeben sieht. Er versucht, eine Person zu finden, mit der eine angenehme Beziehung entwickeln kann und Glück dort finden kann. Ich sage nicht, dass das unbedingt in der Bewegung für Krishna Bewusstsein der Fall ist, aber das ist sehr verbreitet in der materiellen Welt. Weniger intelligente Menschen werfen Pläne, um sich diesem Unheil anzupassen. Doch sie ein Häuschen mit Garten, ja, das will ich haben, das kennen wir ja, Schwabenblitz ist das. Doch sie wissen nicht, dass es die Natur dieses Ortes ist, unheilvoll zu sein. Prahlad Maharaj betet in diesem Sinne: Die Mittel, die ich angenommen habe, um Leid zu vermeiden, werden sogar noch die Ursache für weiteres Leid. Man muss sich das mal vorstellen. Sie wissen nichts vom Reich des Herrn, das voller Glückseligkeit ist und in dem es nicht die geringste Spur von Leid gibt. Es ist also die Pflicht des vernünftigen Menschen, sich nicht durch weltliches Unglück stören zu lassen, das ohnehin unter allen Umständen auftritt, sondern er muss trotz aller unvermeidlichen Leiden Fortschritte in spirituelle Erkenntnis machen. Denn dafür ist ja das menschliche Leben bestimmt. Sehr nice. Auch ein Devotee kann sich nicht des Leides ganz und gar entziehen. Sogar kann es sein, dass in seinem hingebungsvollen Dienst Leid eintritt. Ich höre oft, wie oft sieht man, dass die Bodhis, die sich so bemühen im Krishna-Bewusstsein, plötzlich krank werden. Ich habe gehört, dass Nico, du bist jetzt krank geworden. Oder unser Raghunath Prabhu, du bist so müde, sieht man die an. Das ist ein Kampf, diese Vorlesung. Das muss ja schrecklich sein für dich. Also du kannst dich gerne ausruhen, wenn es ist ja voller Mitleid. Also wie ich wackere Helden habe gegen den Bruder schlagen. Oder manchmal kommt es vor, dass es Missverständnisse ja auch unter die Devotees gibt und aufgrund deswegen eine gespannte Atmosphäre entstehen kann und Leiden entstehen. Im hingebungsvollen Dienst, auch dort tritt manchmal Leid ein. Ist nicht so? Viele der Älteren dort Geweihten hört man ja, die sich so selbstlos aufgeopfert haben. Über Jahre kommen eine Situation, wo sie verschiedene Leiden, physische Leiden haben und wirklich von großem Mitgefühl an die Seele. Also man sieht, hört es immer wieder, wo immer man auch reist, ob man, auch wenn man Deutschland verlässt, und da sieht, immer wieder hört man davon. So, Bhaktivinoda Thakur sagt jedoch, dass diese Arten von Leiden, die ein Mensch im minimumsvollen Dienst auf sich nehmen, von anderer Natur sind. Er sagt, und das ist ein Text, der sehr weiß ist, den ihr bestimmt auch kennt, Leiden, die man bekommt in deinem Dienst, O Krishna, sind die großen Quellen von großem Glück. Denn sowohl Leiden wie auch Glück in deinem hingebungsvollen Dienst bewirken das Gleiche. Sie zerstören die Unwissenheit. Und selbst wenn ein Devoti noch Leiden erfährt aufgrund seines, weiß er, dass damit sein materielles Leben zu Ende geht. Ein Devoti meditiert in Leid. Oh Krishna, du bist so glücklich, dass du mir mein Karma gibst, was ich aufgrund meiner sinnvollen Tätigkeiten verdiene. Aber du bist auch so glücklich, so gütig, dass du dieses Leiden so reduziert hast, dass ich noch damit umgehen kann. Srila Prabhupada sagte in diesen Vorlesungen, die er zu den gewählten Königin Kuntis gegeben hat, dass vielleicht im Leben eines Devotis er sich in die Finger schneiden macht, wirklich bei Küchenarbeit oder so. In seinem materiellen Leben hätte das jedoch unter Umständen bedeutet, dass ihm der Kopf abgeschlagen würde. Das, was vorher der Kopfverlust gewesen wäre, ist immer durch Krishnas Barmherzigkeit reduziertes Leid. Es ist nur noch ein schnittliches Finger, was noch irgendwie, kann man noch mit umgehen. Das ist nicht so schön weh. Das ist ja tödlich, wenn man den Kopf verliert. So, jetzt, das ist eine Sache. Aber eine andere Sache ist, dass ein Devoti mit Leid anders umgehen kann als ein Nicht-Gottgeweihter, weil er ständig über Krishna meditiert, im Glück und im Leid. Ein Beispiel, was man noch geben kann, ist, wenn die Mutter liebt ihr Kind, verliert niemals das aus dem Auge. Auch wenn das Kind sich leidvoll ihr Leid zufügt, liebt sie es immer. Ich habe gehört, dass säugende Mütter von ihren Kindern großes Leid erfahren. Die Kinder haben zwar noch keine Zähne, aber beißen so kräftig in diese empfindlichen Teile des menschlichen Körpers hinein, dass säugende Mütter manchmal stöhnen vor Schmerz. Habe ich gehört. Tut so weh. Oder Mütter, das kommt vor, dass das Kind sogar Stuhlgang oder Kot. Sie macht sich in die Hose und das verschmiert alles das schöne Hemd der Mutter und so weiter. Leidvoll. Aber die Mutter, die verliert niemals ihr Kind aus den Augen, das ist mein Kind. Ich weiß einmal, ja, die Worte gesagt, ich möchte seinen Namen hier. Der fuhr in Indien mit einem Bus zu einer Pilgerreise und hatte das Fenster so offen, weil es so heiß war. Und plötzlich wiechte ich so wie eine Frau, die vor ihm sitzt, eine indische Maharaji, aus dem Fenster und muss sich schrecklich übergehen. Da es aber in voller Fahrt geschah, hat der Wind das alles. Und dem armen Rodi über den Kopf geweht, über die Kleidung geweht. Und muss jetzt für mehrere Stunden da sitzen. Henry, ich will das nicht weiter ausführen, als es vor dem Frühstück ist. Ich möchte euch ein gutes Frühstück wünschen. Und es war so leidvoll. Und das passiert für eine Mutter ständig. Ne? Aber das ist egal, weil mein Kind, mein kleiner Hermann, oder durch dieses Gefühl kann sie das alles erdulden. So ist auch ein Devoti, der Zuflucht gefunden hat bei den Lotusfüßen Krishnas, in der Lage, alles zu erdulden und ertragen. Aber wenn man nicht Zuflucht sucht bei den Lotusfüßen Krishnas, dann ist auch das Leben für ein Devoti in dieser materiellen Welt durchaus schwierig. Ein Beispiel für Leid, was im hingebungsvollen Dienst des Herrn einem begegnet, ist Kolavecha Shridhar, ein Gefährte von Mahaprabhu. Ihr habt bestimmt gehört, Kolavecha Shridhar war ja so arm, er konnte nicht mal für die grundlegenden Bedürfnisse sorgen. Das Dach, hören wir, war durch. Wenn es regnete, fiel es ihm direkt in die gute Stube und auf den Kopf. Wenn das Leid, der hatte nicht mal Hemden. Die alle sind in Luxus gekleidet im Vergleich zu Kolavecha Shridhar. Sein Hemd war zerschlissen, sein Dhoti völlig kaputt. Er war sehr, sehr, sehr arm. Und wenn er dann mit seinen Artikeln, die er verkauft hat, auf den Marktplatz kam, um einen kleinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann kam sehr oft ein goldener Junge, jeden Tag sogar, und fing an zu handeln mit Kolavecha Shridhar. Was kostet deine Banane? Was kostet deine Banane? Was kostet das Gemüse? Und Kolavecha gab einen Preis an, und der goldene Tänzer, also Lord Goranga war es, das ist aber viel zu hoch. Du hast Wahnsinnspreise. Du bist ein großer Betrüger. Oh, sagen Kolavecha Shridhar, du willst nirgendwo auf dem Markt so günstige Artikel finden wie bei mir. Nein, das ist unverschämt hoch. Du bist ein solcher Betrüger, jetzt nehme ich mir das einfach so. Die Banane, Bananen an sich, Gemüse und Kolavecha sagt, nein, komm, du Brahmana. Junge, du musst ehrlich und tugendhaft sein. Außerdem das Geld, was ich bekomme, gebe ich zur Hälfte aus zur Verehrung von Mutter Ganga. Das ist Adharmik, was du machst. Gegen die religiösen Prinzipien. Aber der lachte einfach nur und lief mit dem Gemüse fort. Und Kolavecha lief hinterher, Tränen mit den Augen. Wie kannst du das nur machen? Komm! Am alten Mann das hier wegzunehmen. Aber jeden Tag betete er vom Herrn, oh, ich kann es nicht verstehen. Wieso fasziniert mich dieser Brahmana Junge so? Ich kann es kaum erwarten, bis er morgens wiederkommt und mir die Bananen und das Gemüse wegnimmt. Ohne mir den entsprechenden Preis dafür zu geben. Ich kann es kaum erwarten. Ja, das ist Leid, was dem hingebungsvollen Dienst des Herrn begegnet wird auf einer hohen Stufe. Aber da Kolavecha Shridhar, die Lotusfüße des Herrn, in Kontakt mit dem Herrn kommen, gibt es da nichts Leid mehr. So, das ist die Situation. Wir müssen uns entscheiden, wenn wir diese Dinge hören. Wo wollen wir, wie soll ich mich ausdrücken, Schwierigkeiten auf uns nehmen. Denn manchmal ist es so, dass man, wenn man die Votis hört, warum seid ihr gekommen zum Krishna-Bewusstsein, dann sagen sie, weil ich wollte frei von Leid sein. Das stimmt. Das kann man hier. Ihr seid am richtigen Platz angekommen. Herzlichen Glückwunsch, müde Pilger, ihr habt euer Ziel erreicht. Aber es ist schon so, wenn man im hingebungsvollen Dienst eine ruhige Kugel schieben will, wie man so schön sagt, wird man wieder mit dem Leiden des Materialseins in Kontakt kommen. Besser man strengt sich ein bisschen an und man gibt sein Bestes, für den hingebungsvollen Dienst ist, dann wird man den, mit Krishna in Kontakt kommen und bei Krishna Zuflucht suchen und frei werden von Leid. Ich glaube, alle von uns, die wir auf Sankirtan gehen, wissen davon, wie schwer es manchmal ist, am Morgen rauszugehen auf die Straße und zu den bedingten Seelen zu gehen. Es heißt in der Katyayana Sanghita, es ist besser, in einem Käfig eingesperrt zu sein, in dem Feuer liegt, als mit Materialistengemeinschaft zu leben. Das ist angenehmer. Zum Beispiel erfährt der Devotee Sanghitan, sieht er sich diesem Leid entgegengesetzt. Oh, ich muss jetzt diesen Leuten wieder sagen, die dann schleicht die zu mir sagen und die mit diesem diese materielle Welt im Kopf haben. Kennt ihr, wisst ihr, was ich meine? Oder darf man darüber nicht sprechen? Ganz große Maharatis kennen diese Situation. Aber wenn sie dann Zuflucht finden können bei Krishna, zu den Beten, wie Srila Prabhupada uns lehrt, oh mein Herr, du hast mich hierher gebracht. Irgendwie musst du etwas mit mir vorhaben. Bitte nimm mich und lass mich tanzen in deinen Händen wie eine Marionette, das ist das Bild. Ich bin ein Devotee, dann so bei Krishnas Lotusfüßen Zuflucht sucht und darum betet, von Krishna als ein Instrument zu benutzt zu werden, dann kann er ohne weiteres dann fühlt er sich glücklich und tanzt über die Straße und sieht Freude aus allen Richtungen. Ist es nicht so? Wenn wir auf Sankirtan, ihr seid ja noch da drin in diesem Service. Ich weiß, auf Sankirtan manchmal, hat der auch noch eins mitgenommen und der auch noch, wo man es nun wirklich nicht gedacht hat. Und plötzlich kommt noch eine alte Tatrige und sagt, ich habe die Umani-Schaden schon gelesen bei wie heißt der, nicht der deutsche Hermann Müller oder wie heißt dieser Übersetzer? Max Müller und haben sie die, ich weiß noch, in Hamburg war das einmal so, da gingen die Bücher kaum weg und dann kam so eine alte Frau und sagte, ich habe von Max Müller gehört über die Upanishaden, haben sie die Upanishaden da? Das einzige Buch, was wir hatten, war die Isha Upanishad. Sonst hatten wir nur ein Leaflet von Chanting und dieses. Und die dann, ja! Die haben die Isha-Upanishad, die Isha-Upanishad, das Juwel der Upanishaden haben. Ja, natürlich. Ach, geben Sie mir gleich 20, hat sie gesagt. Damals sei sehr viele, weil sie das ihrem Leserkreis da verteilen wollte. Sie wollte das dann zusammen. Dann konnte man so sehen, man sieht, oh ja, ich sehe Freude aus allen Himmelsrichtungen kommen. Wenn man Zuflucht findet bei den Lotusfüßen des Herrn. Oder wenn man es nur sucht, schon genug, einfach nur zu suchen, dann ist dieses Leid zu beseitigen. Man kann selbst die paar Schwierigkeiten, die sich im hingebungsvollen Dienst ergeben, wie von Minotag so sagt, die werden Ursachen für großes Glück. Und wenn man sich dann ein bisschen hingibt, eine kleine Bemühung macht, ist es manchmal ein bisschen schwer. Zum Beispiel, wenn man seinen Sadhana aufbessern möchte und wirklich früh morgens aufstehen will, mag es manchmal ein bisschen schwer sein und man ist müde, wie unser Devotee heute Morgen. Aber dieser Kampf lohnt sich. Man kriegt, man hat Kontakt damit. Gut, Hare Krishna, ich möchte hier gerne enden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen?
Was heißt denn das Sannyasis? Also Lebensstand der Sorgen, dass man das zusätzlich auch erlösen.
Ja.
Entsprechend hat man zu dokumentieren. Taucht bei mir die Frage auf, inwieweit es auch mit der Angst zu tun hat, weil es wird ja auch gesagt, Sannyasi ist eben angstfrei. Und kann man dann eine Verbindung ziehen zwischen dieser Entsagung?
Ja. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, zu der ich aber etwas persönliche Verwirklichung habe. Ich möchte sie gerne wiederholen. Das heißt, dass Sannyasis sich Bußen und Entsagungen auferlegen, und das heißt auch, dass Sannyasis angstfrei sind, hat diese Angstfreiheit, dass Sannyasis etwas zu tun mit dem oder mit den Bußen und Entsagungen, die sich auferlegen. In anderen Worten, legen Sie sich unter Umständen Bußen und Entsagungen auf, um angstfrei zu werden. Habe ich dich richtig so verstanden? Gut. In Prabhupads Erläuterung taucht dieser Begriff der Angstfreiheit im Zusammenhang mit Sannyas, dem Lebensstand der Entsagung, auf bei der Lebensgeschichte von Narada Muni. Narada Muni geht in den, nachdem seine Mutter einen natürlichen Tod, also einen unnatürlichen Tod eigentlich gefunden hat, sie wurde von der Schlange gebissen, los in die Weite der Welt, ohne eine Adresse zu haben, und reist in diese Welt hinein und ist angstfrei. Wieso? Weil er immer mit Krishna zusammen ist. Er weiß, das ist ein wichtiger Leitsatz für die Sannyasis, dass die Überseele oder Krishna mit ihm zusammen ist. Zur Zeit der Sannyas-Einweihung spricht der Sannyas-Guru ein Mantra zu dem Sannyasi, wo diese Angstfreiheit ausgedrückt wird. Etam sastaya padatmanishtam, nicht? Und so weiter. Das ist das Motto der Sannyasis. Ich werde den unüberwindlichen Ozean des materiellen Daseins überwinden, indem ich Zuflucht bei den Lotusfüßen von Mukunda, dem Herrn der Befreiung, gewährt suche. Das ist der Weg der vorangegangenen Autorität. Das ist ein Schlager, den die Sannyasis öfters singen. Das ist das Sannyas-Lied. So, yes, Angst kann man erreichen, Angstfreiheit kann man erreichen, indem man Zuflucht bei den Lotusfüßen des Herrn sucht. Und diese Zuflucht bei den Lotusfüßen des Herrn zu finden, geht nur, wenn man sich vom materiellen Sinnengenuss zu und also davon fernhält. Das ist sehr bedeutende Unterweisung. In dem Augenblick, wo ein Mensch sich verstrickt in materiellen Genuss, in dem Augenblick, wie soll ich mich ausdrücken, wird sein Herz bedeckt und er kann nicht die festen Entschlossenheit finden für den hingebungsvollen Dienst, mit dem er die Lotusfüße des Herrn erreicht. Nicht so gleich war ja Prasaktanam, Tayaparita Shetasa, sagt Krishna in der Gita. Diejenigen, die durch Sinnbefriedigung geblendet sind, können nicht den festen Entschluss finden, dem Herrn der Hingabe zu dienen. So die Entsagung im Krishna-Bewusstsein ist also dafür da, dass man die materiellen Freuden, die einen hindern, wie soll ich mich ausdrücken, zu entsagen und Zuflucht zu finden bei Krishna. Ich muss dir ehrlich sagen, das Leben eines Sannyasis ist äußerlich viel angenehmer als das Leben eines Brahmacharis. Wir kriegen einen einzelnen Raum, wir kriegen ein Mahaplate. Also als Sannyasi gibt es sowas eigentlich nur, wenn man schon predigt, dann kriegt man schon Hunger. Aber in den Tempel, solange man in den Tempel bleibt, ist Hunger weit weg. Es gibt keinen Hunger. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich kann mir vorstellen, dass manchmal nichts da ist und so weiter. Es kommt nicht vor. Kommt wirklich nicht vor. Wenn nichts da ist, kommt gleich immer was los. Merci. Ja. Und viele Sannyasis in unserer Bewegung machen sich deswegen auch Gedanken. Ist das gut oder so? Kriegt Autos und alles geklärt. Nun, der Sannyasi muss sehr darauf achten, dass die Dinge, die ihm angeboten sind, Dinge sind im hingebungsvollen Dienst. Wenn er da nicht vorsichtig ist und nicht unterscheidet, kann hier eine Versuchung oder eine feinstoffliche Verführung geschehen mit den sogenannten Annehmlichkeiten des Lebens. Und es fällt ihm, er wird Leid tragen an seinem hingebungsvollen Dienst. Er wird einfach nicht so feiert absammeln können im Krishna-Bewusstsein. Doch bei uns ist es mit der Entsagung durch, also in unserer Bewegung. Es gibt im Antya-Lila einen Text, wo gesagt wird von Chaitanya Mahaprabhu, dass die, nee, nicht von Chaitanya, es wird gesagt über die Devotees von Chaitanya, dass sie auf dem Prinzip der Vairagya funktionieren, Loslösung. Damit ist aber von materiellen Dingen gemeint. Der Sannyasi oder der Devoti, Iskon Devoti, der Prasadam ist, braucht keine Sorge zu haben, oh, jetzt breche ich das Prinzip der Loslösung. Das ist zu Krishna geweihte Speise hier in dem Prasadam. Und der Devoti, der mit einem Mercedes-Bus mit feinster Einrichtung, also Sankirtan-Einrichtung, also mit praktischer Sankirtan-Einrichtung, guter Heizanlage und warmer Wasserversorgung da durch die Gegend geht, braucht nicht zu denken, oh, ich muss jetzt vielleicht im Gamsha hier den Winter besser an freier Luft verbringen nicht, und so weiter. Nein, nein, diese Dinge sind im hingebungsvollen Dienst und sind durchaus nicht schädlich. Aber in dem Augenblick, wo man sich mehr nimmt als ein Zustimmt, in dem Augenblick, wo man die feine Grenze überschreitet, bricht man dieses Prinzip und wird wieder voller Angst werden. Weil Krishna dann weggeht aus dem Leben. Ja. Wir müssen uns als Brahmacharis und nicht nur als Brahmacharis, in der Bhagavad Gita sagt Krishna, in einem Menschen, der seine Sinne kontrollieren kann. Krishna sagt die Verbot. Das ist noch wieder eine Frage. Ein Menschen, der seine Sinne kontrollieren kann, dem wird dieses spirituelle Wissen offenbart. Wenn jemand unkontrollierte Sinne hat, dann ist es nicht so. Manchmal ist es ein guter Tipp, wenn wir merken, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel zu uns nehmen. Es gibt manchmal solche Heißhungerphasen, wo man wirklich heißhungrig ist. Und dann geht aber diese Phase auch wieder vorbei. Wenn man dann noch weiter isst und plötzlich geht der Zeiger auf der Waage in die Rotsamen rein. Nicht? Dann hilft es manchmal da ein bisschen zu bremsen, ein bisschen mehr Entsagung auszuüben. Habt ihr bestimmt alles schon gemerkt. Dann wird es sehr viel einfacher im Krishna-Bewusstsein. Nicht? Und sehr viel, man hat einen viel größeren Taste einfach. Also das zu dieser Frage der Entsagung. Ja, du hast völlig recht. Man wird frei von Angst durch Entsagung, aber das muss man richtig, bitte nicht falsch interpretieren, dass wir jetzt nicht mehr genügend Prasadam essen. Prasadam sollen wir essen. Ausreichende Mengen wohlschmeckend Prasadam, dass wir an nichts Mangel leiden, dass wir inspiriert sind und enthusiastisch unseren Service ausüben. Wir sollen es auch richtig kleiden, also warm genug und so weiter und so fort. Ja, bitte. Die ganz fasten, ja. Srila Prabhupada hat von diesem Ganzkasten, ja, die Frage war, wie ist es mit dem Ganzfasten am Ekadasi, also wo man nichts isst. Du fragst, ob es vorteilhaft ist oder so weiter. Es kommt ganz drauf an. Wenn du deinen hingebungsvollen Dienst besser ausüben kannst, indem du mal einen Tag nichts zu dir nimmst, dann solltest du das durchaus tun. Aber wir sollten nicht das so als, sagen wir mal, Abmagerungskur verstehen. Ich habe jetzt gerade in den Vorbereitungen auf ein Seminar über die sechs Dinge, die förderlich sind für den hingebungsvollen Dienst, zusätzlich gefunden. Wenn jemand fastet, aber ständig denkt, Und es ist erlaubt, nochmal schnell 4:15 Uhr. Dann darf man wieder essen. Alright. Und dann richtet man sich schon alles her und dann. Kriegt man seinen Mund in den Kuchen, den man da gebildet hat. Das, dann macht man keinen Nutzen, da ist keinen Nutzen vom Fasten da. Wenn man das ständig meditiert über das Essen. Und wenn das der Fall ist, sagen wir mal, du hast einen etwas schwächlichen Körper oder nicht so starken Körper, der schwach wird, sodass du über mehr rasten musst und über Nahrung isst, ist es sogar schädlich zu fasten. Das ist Niyamagraha, dass du Prinzipien oder Regeln und Regulierungen annimmst, für die du nicht geeignet bist. Dann wird das gegenteilige Ergebnis der Fall sein. So, man muss da einfach sehen, du scheinst mir eine junge Bhakti zu sein. Es passt haram am Lethalisi, also wirklich, sonst ist der Geist, das ist das Einzige, was man noch hat an Freude in dieser Welt, was man mit der Zunge, also was man mit den Sinnen so wahrnehmen kann, nicht? Was man mit den Sinnen wahrnehmen kann, wenn das auch noch weg ist, dann wird der Geist ganz, es passt haram in ausreichenden Mengen und versucht, wenn du merkst, es wäre zu viel, da ist zu viel zu essen, aber. Es gibt einige Devotis, die dann, wenn man an Fasten denkt, dann die einzige Möglichkeit, das zu machen und dann nicht an Essen zu denken, ist, wenn man sich wirklich absorbieren kann ins Lesen oder Chanten und so, dann ist der Gedanke ganz weg. Es geht euch vielleicht selber so, wenn ihr liest und dann plötzlich kommt der Ruf Prasad und dann auch schon wieder Prasad und nicht und so weiter. Nur dann ist das ganz natürlich. Man sollte das nicht forcieren. Guter Weißen.
Wenn man leicht beobachtet, dann kann man darüber nachdenken, kann man verstehen, dass es da anscheinend verschiedene Gründe gibt. Der Hauptgrund bei uns vielleicht mag sein, dass wir uns nicht richtig hingeben oder dass wir noch Sachen zurückhalten oder überessen oder so. Aber jetzt sieht man auch, dass es reine Wortgewalte gibt, die Leid erfahren. Da kann ja wahrscheinlich nicht unbedingt der Grund sein, dass die das Leid brauchen, um eine Lektion zu lernen. Ist das bei denen nur der Fall, dass die dadurch ein Beispiel geben, dass unter allen Umständen verschwindet, oder gibt es noch andere Gründe, warum bei denen Leid auftritt?
Wenn bei reinen Gottgeweihten Leid auftritt, ist das. Scheint es mir, so sagt Bruder Vasuprabhu, nicht der Grund zu sein, dass die etwas lernen dadurch. Gibt es da noch andere Gründe, als dass sie. Nur, das ist eine zweite Möglichkeit, dass sie ein Beispiel geben. Srila Prabhupada hat darüber einmal gesprochen, ziemlich früh im Krishna-Bewusstsein, also er hat bestimmt öfters darüber gesprochen, aber dieses bekannt, also mir bekannt. Und zwar bekam er dort einen Herzanfall. Es war völlig dramatisch, er ging die Treppe hoch. Und plötzlich kam der Herzanfall, der Herzinfarkt, ja? Also ein richtiger Infarkt, also. Und er war so halbseitig denn gelähmt und er stürzte hinten runter auf der Treppe. Wenn nicht gerade noch ein Devoti da gewesen, der ihn aufgefangen hätte, wäre ein Unglück geschehen. Also das Unglück war schon geschehen, aber wäre ein schlimmes, sehr ein katastrophales Unglück geschehen. Stellt euch mal vor, so. Später dann, als Srila Prabhupada musste dann eingeliefert werden, sogar ins Krankenhaus, weil es so bedrohlich war, als er dann zurück war. Kommentierte er das. Viele Devotis waren damals völlig auch gestört. Wie kann ein reiner Gottgeweihter, der doch unter dem Schutz Krishna steht, jetzt solch einen Herzinfarkt haben? Die jungen Devotis waren völlig unvorbereitet auf das gewesen. Prabhupada kommentierte, dass dies ein Angriff Mayas gewesen ist. Ja, also Maya sah, dass ich erfolgreich war, die Bewegung für Krishna-Bewusstsein zu verbreiten und so viele ernsthafte junge Mädchen anzuziehen, die von den sinnvollen Praktiken des westlichen Lebens Abstand nahm und sah, dass sie mich auf keiner anderen Stufe angreifen konnte, so griff sie meinen Körper an. Aber durch Krishnas Barmherzigkeit ist Krishnas stärker als Maya. Also durch Krishnas Barmherzigkeit. Krishna ist stärker als Maya. Und bald, so schrieb er in diesem Brief, werde ich wieder auf dem Schlachtfeld sein, mitten unter euch. Yes. Das ist also ein weiterer Grund. Der reine Gottgeweihte wird angegriffen von Maya, aber danach von Krishna beschützt. Der andere Grund, Leid für einen reinen Gottgeweihten zu erfahren, das Srila Prabhupada hat einmal gesagt, das liegt an den Reaktionen, die er auf sich nimmt, wie das Fehlverhalten der Schüler. Einmal in Vrindavan war er sehr krank und die Gurus riefen erst dabei und sagten, wenn wir verstehen, das kann nicht durch Ärzte geheilt werden. 50%, sagt er, ein sehr erschreckender Prozentsatz, der gibt, wir hassen das Volk nicht den regulierenden Prinzipien. Er sagte sogar die Lieder, die Lieder Krishna, was da ist, dann ein Unglück eingebrochen war und die anscheinend nicht gefolgt wurde. Das war zu einem Zeitpunkt, der zu tun. Eine spirituelle Bewegung geht manchmal durch Krisen hindurch. Krisen in der Medizin ist der Punkt, an dem der Patient entweder gesundet oder stirbt. So gibt es auch Krisen im spirituellen Leben. An dem Punkt, wo sowas auftritt, wird man entweder gesund, was die ESKOM-Bewegung immer wehrt. Oder, also das andere trifft ja nicht zu, nicht, das ist eine Krise. Krise im spirituellen Leben, auch individuell sind natürlich. Es gibt einen Aufschwung in die richtige Richtung. So, ja, Prabhupada hat das auch angegeben als eine Ursache für Leid. Aber er hat auch gesagt, sehr oft ist es so, dass der reine Gottgeweihte so ein Beispiel gibt, wie damit umzugehen. Diese drei Gründe Prabhupada aufgezählt. Das habe ich kurz als Baruch Maharaj darüber geschrieben. Ja, dann sind wir, glaube ich, an ein natürliches Ende angekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute für euren Service. Ich bin mal sehr froh, jetzt nach langer Zeit mal wieder die Sankirtan-Devotees, also zu den Lectures zu dürfen. Das ist immer eine besondere Freude für jemanden, der Lectures gibt, weil man weiß, dass die ja sofort auf sich beziehen und dass er quasi die leben in einer Situation, wo sie diese Dinge anwenden müssen. Und also anwenden. Alles Gute für euren Service. Macht weiter so. Deutschland wartet auf eine. Also gibt es viele, das sollte ich vielleicht zum Abschluss noch sagen, viele sehr, sehr schöne Zeichen dafür, dass das Breeding auch in Deutschland, wo es manchmal doch auch schwierig sein kann, sehr nice vorangeht. Ich möchte gerade etwas sagen, es wird jetzt eine Veda-Akademie gegründet auf einem Schloss, wo regelmäßig Seminare sind, die für die eher akademischen geneigten Menschen so gemacht sind. Und da gibt es schon einen großen Kreis von Leuten, die sich da interessieren. Dann hat Jai Pataka Maharaj sehr, sehr nice in Radadesh und auch in Pula gelectured über das Bhakti Branch Programm, wo also überall so kleine Kreise, könnte man sagen, oder Zellen, so wie ich es gesagt, entstehen. Und wir sind sehr, sehr entschlossen mit den Predigern, also die Prediger haben uns da getroffen. Wir sind sehr entschlossen, das umzusetzen. Ich glaube, wo so viele nice Vaishnavas zusammenarbeiten, wird es bestimmt etwas geben. Wir werden noch darüber, ich möchte da, das, also wir wollen das alle, mit, wir wollen euch das dann präsentieren, wenn es soweit ist, das dauert noch ein oder zwei, wir müssen noch Materialien sammeln und so weiter, das soll eine Überraschung sein. Ja. Wir waren in Polen gewesen bei Indra Dumna Maharaj, dem polnischen Woodstock, und da haben wir gesehen, wie, was für eine Kraft das Krishna-Bewusstsein hat. Es sind 50.000 Leute gewesen. Wir hatten dann ein Zelt gehabt, ein großes Zirkuszelt, in dem wir nonstop ein spirituelles Programm gemacht haben. Da saht ihr dann so ungefähr so 400 Leute immer tanzen. Und von der Ferne sah man die Tanzen. Nektar. Dann haben wir eine Hochzeit dort gemacht mit 7 Paaren auf einmal. Und der bedeutendste Mann von Polen, der neben dem Lech Walesa, das ist der Präsident, der ist so bekannt, der, viele sagen, der ist noch beliebter als der Präsident, der Jugend Ofschak oder so. Ofschak, oder, bin da nicht so gut in der Aussprache. Der das ganze Festival organisiert hatte. Nicht? Er wollte den jungen Leuten von Polen damit eine Freude machen und ihnen danken für ihre Unterstützung. Das ist ein unbekannter Mann, der geht nur mit 5 Bodyguards herum. Nicht? Der war bei der Hochzeit dabei und hat die Bräute weggegeben in Doti. Ja, sein ganzer Sekretärstab war in Saris eingekleidet und hatte Gopi-Punkte. Und vor den Fernsehkameras der Nation, den surrenden Fernseher, heute soll das nicht mehr, das war damals so, hat er die Freude weggegeben und ganz Polen, der ist ein Hare Krishna geworden. Es war, als wenn Hermann Kohl, wie heißt der Hermann Kohl, Helmut, sorry, sich über seine feiste Wampe und dann zu einer Hare Krishna Hochzeit kommt. Unglaublich. Und da hatten wir einen Bühnenauftritt, 2 Bühnenauftritte, also eine Gruppe von uns, die heißt Natura, sind nur eingeweihte Schüler und meistens Jaipataka Maharaj, das Schüler, sehr, sehr nice Vaishnavas, die sind so, gehören zu der Reggae-Bühne Polens dazu. Die hat einen sehr nice Auftritt gegeben, wo sie alle zum Chat gebracht hat. Und dann haben wir ein Hare Krishna Festival auf der Hauptbühne gemacht. Die Bühne, das ist so laut, wenn du dich vor die Lautsprecher stellst, dann wirst du davon geschwitzt, davon. Oder Christen Merten zusammen. Und das war nicht einfach, weil vor uns Polens beliebteste Hardmetall-Band gespielt hat. So richtig so ein Rock-Lady mit roten Haaren, so richtig Röhre. Und die haben also Zugabe nach Zugabe gefordert und schließlich sind sie abgetreten. Also dann mussten sie abtreten. Und dann kam die auf die Bühne und dann riefen sie alle den Namen dieser Band auf. Das ist sehr schlecht. Unglücksweise ist, aber die wollten alle die andere noch hören. Nicht, dass sie uns nicht mochten. Das ist nicht das Problem. Also, ich habe gehört, 6.000 Plates Versagen am Tag. Das war nur der erste Tag. Am zweiten Tag war es noch mehr. Also da ging es so 15.000 vielleicht, oder? Es ist am Tag so rausgegangen. Wir waren sehr beliebt, kein Problem. Also, aber die wollten einfach diese Schwingung hören. Nicht kreischende Gitarre und nicht fromme Hare Krishna Lieder. Und es war wirklich heavy. Aber Indra Dumna Maharaj ist so ein Prediger, der hat so einen Sinn, was zu tun ist. Der hatte dann, anscheinend hatte das vorausgesehen, dann gleich geschaltet und hat gesagt, dies ist das Woodstock Festival für Polen. Wisst ihr, die eigentliche Botschaft vom Woodstock Festival ist Frieden und Liebe und wir wollen das jetzt so inszenieren. Wir wollen jetzt 10.000 bunte Luftballons als Friedensbotschaft an die Welt loslassen. Dann haben Sie das mal gesehen, so Helium gefüllte Luftballons. Wir haben die unter einem riesen eine Decke größer als dieser Tempelraum, zweimal so groß waren die so zusammengehalten und sie sind dann losgegangen. Und das hat irgendwas, tut das in der menschlichen Psychologie, wenn sowas raus so, so hoch steigt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht was, also das ist so ein Machtgefühl, ne? Und dann haben wir angefangen mit dem Hare Krishna Mantra, wo die losgeflogen sind. Und jeder war. Das hat Brot und Spiele wollte das Wort. Es war eine totale Begeisterung eingenommen. Und dann waren so, der Sänger dieser Hare Krishna Band, die Band heißt Celibate Lovers. Die zölibatären Liebhaber. Aber die treten eine Doti auf und singen so zu Reggae-Melodie, so Schubidubidu-Melodie. Und in der zweiten Hare Krishna-Lied, also wir haben nur Hare Krishna gesungen, wir haben den Leuten gesagt, wir singen heute nur ein Lied. Den Hare Krishna Mantra ist immer noch in Variation, damit ihr alle mitsingen könnt. Bei der zweiten Sache ging es dann los. Dann hat ein Devotee sich so in so ein Ravana-Kostüm begeben. Also richtig viele Köpfe, also sehr geschmackvoll, sah richtig heavy aus und hat dann plötzlich aus dem Nichts den Liedsänger angefallen und die von der Bühne gezerrt. Und das haben die natürlich nicht gemocht und haben geschrien vom Brust. Vor Begeisterung und Protest. Ne? Und dann sind dann so Hanuman-Affen, die hatten so riesen Köpfe drauf. Mit haben so ein Herz gehabt, so ein riesen Styroporherz, was so mit bunt so rot angemalt war und sind so über die Bühne gegangen, zu sagen, wir müssen mit auf eine friedliche Weise jetzt den Dämonen loswerden. Love and Peace nicht vergessen. Love and Peace Festival. Und dann haben sie die begeistert zum Chanten, die Menge, dass sie den Dämonen durchs Chanten austreiben. Ihr kennt vielleicht noch, es gab in der Hippie-Zeit gab es eine Band, die hatte den Auftritt Out Demons Out, die haben sie gesungen, Edgar Burroughs Band oder so, war auf dem Festival, also die, ihr seid ja alle so jung, aber die Jünger, die heute unserer Vorzeit sind wir da oft gewesen und haben das alle mitgechantet. Und das kennt man, das sitzt so in dem morphogenetischen Feld der Rock'n'Roll-Szene fest. Diese Sache. Und die haben dann alle Hare Krishna gesungen. Und der Dämon ist ins Schwanken gekommen und es konnte nicht mehr und ist dann umgefallen von Chanten und aufgestanden und hat getanzt. Das war dann das Zweite. Und dann sind die Leute angefangen zu tanzen, so richtig intensiv. Nicht so hochgesprungen und ein ganzes Feld von tanzenden Köpfen, die vom Kirtan bewegt werden. Ist sehr, man merkte die Kraft von der Sankirtan-Bewegung. Aber zum Schluss wären wir fast in einem Fiasko geendet. Der Höhepunkt war nämlich, dass wir zur letzten Hare Krishna-Lied eine 1-Tonnen-schwere Torte verteilen wollten. Als die Torte dann rückwärts auf einem Lastwagen an den Zaun gefahren wurde, also das Erste, was man auf der Bühne sah, war, alle Leute, fast ausnahmslos alle Leute, sind wie der Ganges zur Zeit der Totalüberschwemmung in Richtung Torte gestreut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ganze Feld. Wir wollen die Torte. In Richtung Torte abgetrieben. Und das war total wuchtig, wenn so eine Menschenmenge in Bewegung sich setzt. Schon in der Dunkel Maharaj ist reingesprungen in die Menge und da war ein Mädchen, was gerade ohnmächtig wurde vor Druckgefühlen und sie dann rausgezerrt und Leute haben geschrien vor Schmerz. Ich habe das gesehen, wie die. Stell dir mal vor, da drücken hinter dir nicht. Wir kennen das bei den Festivals manchmal, auf Navanishad, Nishinga Chetra, da geht es ja auch manchmal intensiv zu. Nicht, wenn alle die Freaks vom Altar haben wollen. Aber das ist ja gar nichts, das sind vielleicht ein paar hundert Leute, das sind 30.000 Leute. Wenn du hinter die 30.000 hast, dann beginnt die Sache interessant zu werden. Und
Maharaj ist dann reingesprungen in den Laster und ist losgestartet und hat fast noch die Torte verloren. Dann sind losgestartet, um ihn, die wollen die Torte, ist ja verständlich. Und dann hinterher, und dann ist er zur Umgrenzung des Festivals gekommen, ist er rausgesprungen und wie ein Löwe. Sehr mächtig der Prediger, auf die Wächter zu, die das abgegrenzt haben, festgehalten hat, alleine die Wächter bei sich, er konnte nichts erklären, so schnell muss es gehen, weggeschoben, das Tor aufgeknackt, und der hatte so eine Energie, und dann ist der Lastwagen rausgefahren, und der Tote geschlagen. Ein Friedensfestival, war ein Auftritt, der hat halt geschafft. Ach, gerade eben. Ich habe den Maharaj gefragt, so was machen Sie jetzt mit der Torte? Die wollen doch alle die Torte essen. Und sagt er, vergesst die Torte! Die tun wir in den nächsten Fluss reinschmeißen. Und ich immer an, das sind viele Devotees für eine Woche haben die Torte. Aber nur zu sagen. Müssen wir unbedingt in Deutschland auch machen. Gerdada hat gesagt, dass das Busprogramm gerade auf einem Festival ist. Was
Burgherzberg.
Burgherzberg. Ein großes Festival, und dass da ähnliche Dinge auch geschehen. Krishna-Bewusstsein hat so eine Kraft, die Bedingungen sehr zu erfassen und zu motivieren und weiterzubringen. Das kann man immer wieder sehen. Gut. Also, jetzt aber endlich Schluss. Shila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gom Premanandaya Gom,
Sivakve Shila Satchinana Maharaj ki jai.